Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo.
Beton muss her, Beton muss her, Beton, Beton, Beton. Was einmal war, das
Beton muss her. Das hat jetzt auch die Insel Sylt entschieden. Seit Einführung des 9-Euro-Tickets befindet sich Sylt nämlich in einer Art Belagerungszustand. Horden von Punks kampieren in der Innenstadt, lassen sich ihr Bier günstiger zum Amazon-Container liefern und haben eine Menge Spaß. Andere finden das weniger witzig, deshalb sollen die Punks jetzt mithilfe von Betonpollern in ihre Schranken gewiesen werden. Beton und Punk. Vor ungefähr einem Monat kam er raus und war der Song der Stunde. Der Punkkracher Sylt, willkommen, von Matthias Seba-Gumille alias Mazilla alias Mensch-Abstinenz, war die subversive Antwort auf das 9-Euro-Ticket die Idee, die Feinen und die Reichen mal mit einem Besuch in ihrem Habitat zu beehren. Mit dem Pfingstwochenende sind die Punks tatsächlich auf Sylt eingefallen, sehr zum Unmut einiger Gastronomen und Geschäftsleute. Jetzt hat die Gemeinde reagiert, Bauzäune aufgestellt und sogar einen Durchgang mit Betonblöcken zugestellt. Aber Beton zur Punkvergrämung, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Wir besprechen die Lage mit einem, der es wissen muss, mit dem Punkmusiker Mazilla persönlich. Schönen guten Tag.
Hi.
Erstmal vorab und ganz im Ernst. Wir haben uns hier schon aufs Du geeinigt. Verstehst du die armen Sylter ein wenig, die keine Lust haben auf Müll und Lärm und auf kampierende Punks in der Innenstadt?
Absolut. Ich kann die total verstehen. Denen geht es ja nicht anders als anderen Leuten, die sich in ihrem Refugium irgendwo gestört fühlen. Und über die Zeit hat sich da ja auf Sylt eben das Refugium der Besserverdienenden herausgebildet. Da sind entsprechend Arbeitsplätze und Beschäftigungen entstanden und die wollen natürlich erhalten bleiben. Und klar, das sollte jedem klar sein, dass wenn da wer gestört wird, dann gefällt dem das natürlich nicht. Und das kann ich nachvollziehen, natürlich.
Jetzt müssen wir nochmal doch auf diesen Beton zu sprechen kommen. Also da werden Sperren aus Beton errichtet. Immerhin soll der weiß sein und auch irgendwie, so hört man, aus lokaler Produktion. Das klingt ja fast so ein bisschen wie ja, Bio-Beton oder so. Aber wofür steht Beton im Punk-Universum? Also es gibt ja immerhin so eine legendäre Punk-Band, die sich Beton-Combo genannt hat. Es gibt diesen Song von Sif aus Solingen, die in den frühen 70er Jahren folgenden Song gesungen haben.
Da bleibt mir nur eins.
Mazilla, du musst uns helfen. Punk und Beton, wie geht das zusammen traditionell?
Einerseits ist Beton natürlich ein Baumittel, ist klar, kann Verbindungen schaffen etc. Aber ich glaube, im Punk oder auch in meiner Wahrnehmung steht er eher für Kontrolle, für alles im Griff haben, für Abgrenzung und unterm Strich auch für Menschenfeindlichkeit. Also das heißt, dass wir Menschen dazu neigen, uns in der wirklichen Natur unwohl zu fühlen, schutzlos, hilflos fühlen. Und wir schaffen uns halt künstliche Räume und initiieren in diesen Räumen halt eine für uns passende Natürlichkeit, anstatt die Natürlichkeit zuzulassen. Und wenn dann irgendetwas von uns künstlich Geschaffenem nicht mehr aus unserem Verständnis heraus natürlich genutzt wird, dann sperren wir es halt wieder ab. Mhm. Und was ich bei dieser Sylt-Sache jetzt sehr interessant oder lustig finde, ist, dass gerade die durch Beton abgeschottet werden sollen, durch Beton und Bauzäune, die sich sonst mit Beton und Bauzäunen und Straße auch sehr gut auskennen. Sprich Punks und Obdachlose, und das finde ich schon, das hat schon irgendwie eine Ironie in sich.
Wenn man jetzt mal so überlegt, mit welcher Attitüde die Punks da nach Sylt reisen, das ist ja vielleicht wirklich so dieses möglichst wenig Geld ausgeben, maximal viel Spaß haben, wenig arbeiten. Jetzt kommen ja aber viele Reiche und Superreiche nach Sylt, denen auch nachgesagt wird, dass sie dann da das Spurhem lebe, ohne viel zu arbeiten und sich da einen schönen Lenz machen. Siehst du da möglicherweise sogar Parallelen?
Im Grunde genommen schon, bloß da kommen wir irgendwie so zu so einem Thema Ressourcen. Dem einen sind viel gegeben, dem anderen sind wenig gegeben. Ich glaube, dass das Ganze jetzt ein wunderschönes Sinnbild ist für den Umgang mit Ressourcen. Ich gehe mal weg vom Beton hin zur Küste. Wir haben irgendwie 1585 Kilometer Küste in ganz Deutschland und die reichen jetzt für 83 Millionen Bürger. Und dann meint halt noch eine besser verdiente Klientel, sich eine ganze Insel quasi einheimsen zu können, die eigentlich aber auch nicht nur von ihnen getragen wird. Ne? Also man schaut, Einnahmen, Ausgaben, Sylt, Steuern, Einnahmensteuern, irgendwie knapp 20 Millionen, Ausgaben für die Verwaltung 40 Millionen, dann kommen noch Steuern für Allgemeine, für Strandschutz und Regenwassersammlung dazu und hast du nicht gesehen. Also sprich, da bezahlen ja viele und da bezahlt halt leider auch der kleine Punker, der sich ein Brötchen kauft oder ein Bier. Also es ist ja nicht so, dass wir so abgetrennte Steuertöpfe hätten, sondern wir haben ja ein Steuersystem und da zahlen im Endeffekt alle für etwas, was nur wenige nutzen. Ist halt auch eine Ungerechtigkeit.
Matthias, ich muss dich nochmal nach deinem Song fragen. Den haben wir ja gerade schon mal so ganz kurz gehört. Und da könnten ja jetzt einige unserer Hörerinnen und Hörer denken, das klingt jetzt aber schon ganz schön aggressiv. Da wird ja dazu offen zur Kriminalität angestiftet. Wenn die Bullen schauen hilflos zu, der Touri bangt um seine Ruhe, totales Chaos überall, willkommen beim Inselüberfall. Geht's dir wirklich darum, Angst und Schrecken zu verbreiten?
Nein, gar nicht. Also gar nicht eigentlich. Okay, ich kann keine andere Musik machen, das muss man noch dazu sagen. Ich bin ein total unmusikalischer Mensch und ich mache halt billigsten Punkrock mit billigsten Mitteln. Das mal vorweg. Und das gefällt einem oder das gefällt einem nicht. Nein, aber es beschreibt doch im Endeffekt nur das, was in den Medien jetzt steht. Es war doch völlig klar, dass genau das übertrieben aufgegriffen werden wird. Und wenn ich die Schlagzeilen heute lese, von wegen Sylter beschweren sich über mangelnde Polizei, die Polizei, die da ist, die kann nichts machen. Für die SylterInnen ist das Chaos. Und das finde ich doch sehr, sehr amüsant, muss ich sagen. Ich finde das gar nicht schlimm und ich finde das durchaus interessant zu beobachten, dass der Song ja im Endeffekt sowas wie eine Vorhersage war, ohne aktiv irgendwas dazu beizutragen.
Eine letzte Frage habe ich noch, weil ich ja so selten doch Gelegenheit habe, hier im Kompressor mal mit einem echten Punk zu sprechen. Es gibt ja so eine nachgerade Inflation dieses Wortes Punk in der letzten Zeit. Es gibt inzwischen Zeitschriften, die nennen sich Business Punk.
Kriege ich das große Kotzen.
Ja, oder?
Man muss dazu sagen, ich klassischer Punker würde sagen, wenig tun, viel bekommen. Ich arbeite auch, sonst würde man natürlich nicht durchs Leben kommen. Und ich arbeite witzigerweise auch im Medienbereich. Aber diese Vereinheimsung des Begriffes Punk eben in diese Businesswelt, das sehe ich schon ganz schön kritisch, aber dasselbe zeichnet sich auch ab, wenn ich auf Spotify gucke. Für viele ist Punkrock einfach nur noch eine Playlist. Und weiß ich nicht, das ist eine ganz, 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 ganz komische Entwicklung.
Die Invasion der Punks und die Tatsache, dass die Insel Sylt inzwischen Beton gegen Punks aufstellt, die haben wir genutzt zu einem Gespräch mit Matthias Seba-Gumille alias Mazilla. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Diese Idee ist vielleicht nicht nagelneu. Eine Gruppe Freiwilliger wird irgendwo in der Wildnis ausgesetzt. Alle müssen verschiedene, oft ja ziemlich haarige Aufgaben erfüllen. Und dann am Ende winkt ein Preisgeld oder eben ein Titel. Solche Reality-Survival-Formate wie das Dschungelcamp oder Naked Survival erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit. Der Streamingdienst Netflix hat sich jetzt eine besonders raffinierte Variante dieser Bloßstellungsshow ausgedacht. Snowflake Mountain heißt sie und die Kandidaten gehören der Generation der sogenannten Snowflakes an. Also es sind junge Leute, die als besonders weich, verweichlicht, könnte man sagen, gelten. Wir hören mal rein.
Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Joel, das ist Matt. Wir sind Überlebenstrainer.
Survival?
Überleben?
Im Wald mit Feuer und so?
Snowflakes sind respektlos, faul, sehr empfindlich und besonders dünnhäutig. Ihre Einstellung zur Arbeit will nicht in meinen Kopf. Sie wollen kein eigenes Geld verdienen und halten nur die Hand auf.
So sieht das also aus. Die Kulturjournalistin Jenny Züker hat sich die Serie Snowflake Mountain für uns angeschaut. Hallo Jenny.
Hallo.
Wer oder was sind diese Snowflakes genau? Also wo kommt dieser Terminus eigentlich her?
Ja, das stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezeichnet ziemlich abwertend junge Menschen, die angeblich eben viel zu sehr von ihren Eltern verwöhnt werden, nicht durchsetzungsfähig sind, nicht resilient, nicht robust, es nicht schaffen, was durchzuziehen, aber sich gleichzeitig für genial halten und faul sind. Im Deutschen wird der Begriff auch synonym mit den Millennials, also der Generation benutzt, die zwischen 80 und den späten 90ern geboren wurde, Generation Y. Aber im Englischen ist das gar nicht so von Geburtsjahrgängen abhängig. Das benutzt man auch für die Gen Z, also die etwas später Geborenen. Und in der Serie sind das eben auch genau solche Gen Z-Mitglieder, 10 junge Leute zwischen 20 und 28 aus den USA und Großbritannien mit ganz unterschiedlichen Körpern und Hautfarben und Styles, die von sich selbst in diesen Interviews, die immer gemacht werden, auch mal sagen, dass sie keinen Bock haben zu arbeiten. Und das Wichtigste sind ihre Gucci-Flipflops und der Konturenstift und die Louis Vuitton-Tasche. Und die wussten angeblich also nicht, dass die Reality-Show, bei der sie unterschrieben haben, nicht ein Luxusressort an einem Sandstrand ist, sondern ein Survival-Camp in der Wildnis mit Holzplumps, Klo und kaltem Wasser und sind dann recht schaffen geschockt. Und damit sie nicht gleich wieder abhauen, gibt es als Anreiz nach der Challenge ein Preisgeld von $50.000, das diese beiden Survival-Experten Matt und Joel, das haben wir ja gerade schon gehört, ihnen in Aussicht stellen.
Also im Grunde so komplett verpimpelte, um sich selbst kreisende, hilflose Muttersöhnchen, die dann jetzt mal ordentlich angenommen werden. Was müssen die denn da so tun in dieser Serie?
Das sind natürlich so formattypisch recht hausgemachte Herausforderungen. Das geht damit los, das fand ich sogar ganz lustig, dass die TeilnehmerInnen sich am Anfang ganz paar für sie elementare Dinge aus ihren Riesenkoffern nehmen durften. Und dann werden die Koffer mit dem Rest Luxus und Wohlstandsplunder einfach vor ihren Augen in die Luft gesprengt. Und schon gibt es die ersten Tränen, das kann ich auch verstehen.
Gut, okay, das ist tatsächlich schön.
Das ist lustig und dann kamen eben so typische Überlebensbasics dazu. Wie macht man Feuer? Wie schläft man unter freiem Himmel am Last Chance Lake, wenn überall Insekten sind? Wie duscht man kalt? Wie häutet man ein Reh, das sie aber übrigens nicht selbst erlegen mussten? Wir können ja auch da mal reinhören.
Das ist kein Geburtstagsgeschenk.
Was zum Teufel?
Ein Reh.
Ein Reh. Warum tötest du Bambi? Was hat es dir getan?
Das ist ein Scherz.
Cat ist knallhart, ja.
Ich muss gleich kotzen.
So ein totes Reh ist ein harter Anblick. Aber sie werden selbst Hand anlegen müssen, damit sie lernen, wo die Nahrung herkommt.
Genau, diese Survival-Expertin Cat, die erklärt dann auch den VeganerInnen der Gruppe, dass Rehe eben manchmal von Jägern geschossen werden müssen, damit die Population sich gesund entwickeln kann und so weiter. Es wurde also nicht einfach ein Tier für die Show erlegt. Das fand ich schon mal ganz interessant.
Aber verstehe ich dich richtig, das sind jetzt dann doch größtenteils Erwachsene, die sich das freiwillig antun. Also im Grunde harmlos, oder?
Ja, ich kenne eine Menge dieser Shows, weil wir das oft im Jugendmedienschutz vorgesetzt bekommen. Und diese hier, die übrigens auch ab 12 Jahren freigegeben ist, die ist tatsächlich nicht die schlimmste. Das ist zwar auch ein unangenehmes und extrem viel mit Reaktionen wie Schadenfreude und peinlichem Berührtsein und so weiter spielen im Format. Und die Problematik bei Reality-TV besteht ja normalerweise darin, dass in diesen Formaten so negative Klischees oder Stereotype verstärkt werden, dass auch Mobbing gefordert wird, dass Demütigungen genossen werden. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die ZuschauerInnen. Das wird auch immer wieder nachgewiesen. Aber diese Effekte bleiben bei diesem Format in Maßen, finde ich, denn es geht tatsächlich zum Beispiel nie verbal um die Körperformen der KandidatInnen und es sind wirklich alle Ausmaße dabei. Es gibt auch, anders als zum Beispiel im Dschungelcamp, keine angeblich unbemerkt benutzten Mikrorassismen oder Sexismen. Diese jungen Erwachsenen sollen tatsächlich lernen, aus dem Quark zu kommen und zusammenzuarbeiten, auch wenn er steinig wird, und das schaffen sie am Ende auch fast alle. Aber die Formen, also das Format lädt trotzdem, finde ich, allein visuell dazu ein, diese Menschen zu bekichern. Es werden auch immer wieder ihre schlechtesten Eigenschaften exponiert. Insofern ist das auch nur ein weiteres, ein bisschen weniger, aber dennoch ärgerliches Reality-Format.
Aber warum, Jenny, sind diese Formate eigentlich grundsätzlich so beliebt?
Ja, damit beschäftigen sich viele Studien. Es gibt einerseits wohl diesen Spaß an Sentimenten wie Ekel oder Schadenfreude und das damit verbundene sich absetzen von den anderen, die so doof sind, da mitzumachen. Man fühlt sich also etwas Besseres. Das ist ja ein positives Gefühl. Und andererseits werden solche Formate normalerweise auch nicht allein geschaut, sondern in sogenannten medialen Emotionsgemeinschaften. So wird das vor 2 Jahren von einer Gruppe Medienwissenschaftlerinnen hier in Berlin mal genannt, die das untersucht hat. Da treibt man sich eben auch gegenseitig an und schaukelt den Ekel hoch und erlebt aber trotzdem was Gemeinsames, so als Harndroge. Ich finde die schlimmeren Beispiele, wie eben Dschungelcamp oder Naked Survival, wo tatsächlich aus Schaugründen Wildnistiere getötet werden, wirklich noch ein Zacken voyeuristischer und abstumpfender. Dieses hier ist eher nur ein bisschen langweilig. Und es werden auch durchaus ambivalente Bilder gezeigt, die das mit der Toleranz und dem Ehrgeiz ein bisschen konterkarieren. Und die Sache mit diesen Mentoren, mit dem militärischen Drill, die finde ich auch ganz furchtbar. Aber eben im Gegensatz zu anderen ähnlichen Shows setzen ja ans Ende das hehre Ziel, den Schneeflocken, das Gemeinschaftsgefühl einzupauken und ihnen die Faulheit auszutreiben. Und anders als beispielsweise bei Heidi Klum sind das wirklich Erwachsene mit unterschiedlichen Körperformen. Insofern würde ich sagen, also ich würde jetzt nicht pädagogisch wertvoll sagen, aber richtig fatal ist das auch nicht.
Sagt die Kulturjournalistin Jenny Zücker über Snowflake Mountain. Das Reality-Format ist ab sofort bei Netflix zu sehen. Herzlichen Dank, Jenny.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Michael Mellinger.
Heute Abend wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Gala wird zeitversetzt von der ARD übertragen. Allein 12-mal wurde das Schwarz-Weiß-Drama Lieber Thomas über das Leben des Schriftstellers Thomas Brasch nominiert. Als bester Film gehen auch die Tragikomödie Wunderschön von Caroline Herfurth, der Film Contra von Sönke Wortmann sowie das Drama Spencer von Pablo Larraín in das Rennen um die Lolas. Den Ehrenpreis erhält der Kameramann Jürgen Jürges. Der 81-Jährige sagte im Deutschlandfunk Kultur, er freue sich auf die Verleihung, weil dieser Preis etwas ganz Besonderes sei.
Krönung oder ich möchte mal sagen, eher so ein Endpunkt, weil es ist nun mal so, dass der Ehrenpreis immer auch so das Ende einer Karriere ist.
Der Kameramann Jürgen Jürges. Der Deutsche Filmpreis gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für Filmschaffende. Die sogenannten Lolas werden nach der Wahl durch die Mitglieder der Deutschen Filmakademie von Kulturstaatsministerin Claudia Roth in insgesamt 19 Kategorien vergeben. Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle hat nach der Erklärung von Olaf Scholz, nicht zur aktuellen Documenta zu kommen, einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben. Der OB halte die Absage für unangemessen, da so die Documenta quasi unter Generalverdacht gestellt werde, wird ein Rathaussprecher von der Hessischen Niedersächsischen Allgemeine zitiert. Da der Brief nicht öffentlich sei, würden keine weiteren Details mitgeteilt, so der Sprecher gegenüber der deutschen Presseagentur. Scholz hatte mit Blick auf den Antisemitismus-Eklat bei der Documenta seinen Besuch abgesagt. Dem Stadtsprecher zufolge wird auch der Aufsichtsrat der Documenta vorerst nicht zusammenkommen. Das Gremium bespricht üblicherweise mögliche strukturelle oder personelle Veränderungen. Die Generaldirektorin der Documenta 15, Sabine Schaumann, hat Rücktrittsforderungen unter anderem auch gegenüber Deutschlandfunk Kultur zurückgewiesen. In Oksbø an der dänischen Westküste wird heute ein neues Flüchtlingsmuseum eröffnet. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren in dem kleinen Ort in Jütland bis zu 35.000 Menschen in einem Flüchtlingslager untergebracht. Im ehemaligen Krankenhaus des Lagers entstand das Museum Flugt, das auch von der Bundesrepublik und dem Bundesland Schleswig-Holstein finanziert wurde.
Ein großer Teil der Ausstellung widmet sich der Flucht von insgesamt einer 250.000 Deutschen nach Dänemark. Aber auch die Schicksale von Flüchtlingen aus Bosnien, der Ukraine oder Syrien werden thematisiert. Flugt ist ein Museum ohne Statistiken und lange Texttafeln. Stattdessen werden den Besucherinnen und Besuchern Audioguides in die Hand gedrückt, mit denen sie die Räume erkunden können. Zum Festakt werden die dänische Königin Margrethe und Vizekanzler Robert Habeck erwartet. Ab dem 29. Juni können dann alle das neue Museum besuchen.
Berichtete Sophie Donges aus Dänemark.
Fundstück.
In Outfits als Killer, Schulmädchen oder Fashionista hinterfragt Jun Togawa in den frühen 80ern auf der Bühne Vorstellungen des Weiblichen. Die Texte der japanischen New Wave-Sängerin stellen die im Land verbreitete Idee vom makellosen Künstler-Image auf den Kopf und provozieren mit Tabuthemen: Selbstmord, Gewalt, Sexualität und Geschlecht. Wie viele Künstlerinnen zu der Zeit bedient sich auch Togawa gelegentlich bei japanischen Musiktraditionen. Ihre Miniatur G greift Entfremdung und Monotonie des modernen Arbeitslebens auf. Sie vergleicht es mit der Gasse, durch die das Vieh zur Schlachtbank getrieben wird.
G. Oh, yeah.
Seit über 60 Jahren gehört Klaus Lemke zum großen deutschen Autorenkino. Dabei ist er sowas wie der Älteste unter den Jungfilmern, so kann man sagen. Eine Art fröhlicher Außenseiter, ein Rebell, einer, der sich nie verbogen hat und auf dessen Kappe Filme wie 48 Stunden bis Acapulco, Amore oder Rocker gehen. Heute feiert auf dem Filmfest München Klaus Lemkes neuer Filmpremiere. Champagner für die Augen, Gift für den Rest heißt diese Rückschau auf sein Leben, kommentiert von ihm selbst. Und vor der Premiere haben wir ihn noch schnell ans Telefon bekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Schönen guten Tag, Klaus Lemke.
Hallo nach Berlin.
Champagner für die Augen, Gift für den Rest. Das ist wirklich mal wieder so ein typischer Lemke-Titel. Sie müssen uns die Idee dahinter erklären.
Tja, das war für die Augen. Das war die Oberfläche. Und wir dachten, dass wenn wir immer so weitermachen, dann würde uns eines Tages das Leben aus der Hand fressen.
Ja, das finde ich total spannend. Das habe ich gelesen, diesen Satz. Wir dachten, das Leben würde uns aus der Hand fressen, aber dann wurden wir zum Futter. Was
aber
genau ist da passiert?
Dann wurden wir selbst in den 80er zu Futter. Wir hatten es überzogen.
Was genau ist da passiert? Das müssen Sie nochmal den Nachgeborenen erklären.
Also ich denke, dass der Größenwahn, der dann so 5, 6, 7 Jahre gehalten hat, dass der plötzlich zusammenbrach, weil das die gesamte Mannschaft auf Drogen war. Und die Drogen wurden immer mehr. Und am Schluss wurde das immer peinlicher.
Das war damals wahrscheinlich vor allem Kokain, ne?
Es war dieses Kokain, das so ein bisschen orange aussieht, kam plötzlich hoch. Das machte dann Fassbänder um und viele andere auch. Aber es machte uns alle marode. Es machte uns alle süchtig. Und unser ganzes Ding war doch, dass wir süchtig, die einzig Süchtigen auf Film waren. Und auf einmal waren wir süchtig auf Film, um sich diese teuren Drogen zu leisten. Und all das, was dazu gehörte. Ibiza, mal doch ein kleines Auto. Also ich habe es bis zum Auto nicht geschafft, aber die Riege hat ganz schön viel geschafft, so an super Sachen, worauf die anderen Leute eifersüchtig waren. Aber dabei ist uns verloren gegangen, dieser Sinn für das Publikum. Auf einmal waren wir an dieses zu viel von etwas einfach nicht gewohnt. Wir waren Nachkriegskinder. Aber plötzlich gab es alles über Nacht. Das hat uns die ganze Kreativität genommen, um diese Kreativität wieder aufzuheizen. Noch mehr Drogen.
Klaus Lemke, wenn wir jetzt über diesen Film sprechen, Champagner für die Augen, Gift für den Rest, das ist sowas wie, ja, man könnte fast sagen, eine Werkschau. Wir werden da zurückgebeamt, auch in die 70er Jahre, in die Schwabinger Bohème, zu der sie jahrzehntelang fest dazugehört haben. Aber es ist eben keine Dokumentation über sie, sondern sie selbst sprechen über ihre Filme. Warum kann das kein anderer so wie sie?
Natürlich. Und weil ich auch einer der wenigen bin, der das sagen kann, weil meine Filme gehören eigentlich ganz mir und ich verfüge da nicht über andere Leute, wenn ich darüber rede. Ich denke aber, dass also eine bloße Dokumentation sozusagen der 70er Jahre, das hätte null Wirkung. Ich erzähle eigentlich, ohne dass man es merkt, erzähle ich eine Geschichte von Anfang und dann Ende und dann das und wie die Leute das wurden. Und es sind ja alles Leute von der Straße. Und ich fange mehrmals wieder dann so von vorne an. So hat man das Gefühl, dass man einer fortlaufenden Geschichte beiwohnt und gar nicht sieht, dass das eigentlich, sagen wir, Text aus 4 verschiedenen Filmen der damaligen Zeit sind.
Das ist hochinteressant. Wir hatten jetzt leider noch keine Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Deswegen frage ich so ganz naiv, gibt es dann sowas wie eine Moral von der Geschichte? Also was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese alten Filme auch nochmal so zusammenschauen und kommentieren? Da ist wahrscheinlich weit mehr als nur Wehmut, oder?
Also es ist einfach so, dass ich mache alle Filme so unter der Hand. Ich überlege mir das auch nicht. Aber als ich das dann so sah, dachte ich, das kann nicht wahr sein, das waren wir. Wo ist denn dieses Lächeln? Wo ist denn denn dieses Nicht-Fotografiert-Sein? Wo ist eigentlich das Leben? Und das hatte ich ja nicht vor, sondern das kam plötzlich raus aus den Bildern, aus der Kombination der Bilder mit meiner Sprache, der ich das kommentiere, sehr, sehr ehrlich. Und plötzlich entstand etwas, worüber jeder redet, was wir dringend wieder brauchen. Wir brauchen wieder Unmittelbares, etwas Unvermitteltes. Und das hatten wir damals. Es hat auch in die Katastrophe geführt, wenn man es will. Aber das ist aber immer das Problem bei Filmen. Man macht etwas, dann kommt etwas dabei raus, wie dieser Film, und dann weiß man nicht, wie es passiert ist. Und wenn das eintritt, dann hat man wahrscheinlich was Gutes gemacht.
Und wir sprechen nach wie vor mit Klaus Lemke, dessen Film Champagner für die Augen, Gift für den Rest heute Abend Premiere feiert beim Filmfest München. Klaus Lemke, wir haben gerade schon so ein bisschen erfahren über den guten Geist dieser frühen Filme in den 70er Jahren. Sie haben damals auch eine ganze Reihe großartiger Schauspielerinnen und Schauspieler entdeckt. Unter anderem Cleo Kretschmer, Ihre damalige Geliebte. Erzählen Sie, wer war Cleo Kretschmer für Sie? Wer ist sie möglicherweise auch bis heute für Sie?
Kretschmer hatte eine unbändige Vorstellung von sich selbst, weil sie von einem Einödhof kam. Die kannte also nur das, was im ZDF lief damals in Niederbayern. Und die nahm die Sachen, so wie wir auch früher, vollkommen ernst. Also die Ginny, die ich gar nicht richtig kenne, die aus der Flasche, der Flaschengeist, da sie nichts anderes hatte als einen Bach vor ihrem Haus und wahrscheinlich eine süße Oma, die ihr was erzählte. Wenn sie in die Stadt ging, hat sie sich wahrscheinlich ganz unwohl gefühlt. Und es sind eigentlich ihre Träume. Es sind die Träume eines Mädchens vom Einödhof, die nach München kommt und das, was sie im Kopf hat, diese Märchen, einfach umsetzt.
Dann hat ja Cleo Kretschmer später den Schulmädchenreport mitgedreht. Sie und Wolfgang Fierek waren damals so wirklich das Filmtraumpaar, das auch bei Ihnen aufgetreten ist. Wen haben Sie noch aus Ihrer Perspektive richtig gehend entdeckt? Was waren das für Leute? Was haben die mitgebracht?
Fierek war Automechaniker und redete ein Deutsch, also auch ein Bayerisch, was ich nicht verstehen konnte. Die Leute waren eigentlich prinzipiell vollkommen ungeeignet für Film. Aber sie hatten etwas. Sie hatten etwas, was ich sehen konnte und was ich einfach auf den Fernseher bringen konnte damals, also auch bei den Rockern. Wissen Sie, das ist nicht so leicht, so die Rocker. Und was sind die Rocker? Das sind auch ganz üble Burschen, so wie auch Leute wie Fierek, üble Burschen vom Land auch sind. Aber genau deren Herz konnte ich einfach, ohne mich anzustrengen, freilegen. Und plötzlich lebt man mit diesen Leuten und entscheidet auch mit ihnen und beobachtet sich selbst aus den Augen dieser Leute.
Klaus Lemke, was ja auffällig ist bei Ihren Filmen, dass Sie eigentlich immer nur junge Menschen in Szene gesetzt haben. Haben Sie eigentlich jemals überlegt, was mit Älteren zu machen? Ein Film, in dem wirklich alte Hauptdarsteller zu sehen sind?
Das würde ich wirklich sehr gerne. Aber ältere Leute sind nicht so naiv wie junge Leute. Und die fragen mehr. Und je mehr man fragt, umso schlechter wird der Film. Man muss sich dem Film überlassen können. Das können, ich rede von Profis, also das können ältere Leute nicht. Ältere Leute wollen wissen, wohin das führt und was das soll. Mhm. Das ist bei den jungen Leuten, mit denen ich drehe, überhaupt nicht der Fall. Die machen einfach begeistert mit und wenn es dann nicht mehr klappt, dann gehen sie Kaffee trinken. Aber sie fragen nicht. Denn ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich mit denen drehe. Ich tue so, als hätte ich eine Idee. Aber in Wirklichkeit beklaue ich diese Leute um ihr Leben. Die gucken sich den Film hinterher an oder andere Leute aus ihrer Umgebung und fragen sich, wie kann man so nah an jemand rankommen? Ich probe ja auch nicht. Ich mache ja auch nie ein Casting. Ich sage, du bist es und dann war's das.
Ihre Filme schaffen es unglaublich gut, auch den Geist dieser Zeit jeweils einzufangen und wirklich auf Zelluloid zu bannen. Jetzt haben sich ja die Zeiten enorm verändert in den vergangenen 5, 6 Jahrzehnten. Die Männer- und Frauenrollen haben sich enorm gewandelt. Machos sind überhaupt nicht mehr gefragt. Gibt es eigentlich Szenen oder Dialoge, die Sie heute im Nachhinein vielleicht bereuen?
Die ich nicht mehr will, Dialoge?
Ja.
Nein, kann nicht sein. Das kann nicht sein. Diese Sachen kommen aus den Leuten heraus. Ich sag denen nicht, was die sagen sollen. Sondern ich schaffe es, die in eine Atmosphäre zu setzen, dass die ganz sie selbst sind. Und die Leute können eigentlich nicht Sachen ablehnen, die sie aus ganzem Herzen gesagt haben. Und wenn ja, fliegen die raus. Aber das ist eigentlich noch nie passiert in all diesen vielen Filmen. Weil ich komme wirklich ans Herz der Dinge heran mit meiner Art, wo ich so tue, als würden alles die anderen machen.
Das Filmfest München zeigt heute Klaus Lemkes neuen Film Champagner für die Augen, Gift für den Rest. Das ist eine Art Werkschau, kommentiert vom Meister selbst. Im Juli strahlt der Bayerische Rundfunk den Film auch im Fernsehen aus. Und wir danken ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch, Klaus Lemke.